Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Dirigent, Cellist und Generalsekretär des Deutschen Musikrates, Christian Höppner. Herr Höppner, wenn wir an die Bundeskanzlerin denken, dann wissen wir, heute ist sie 5000 Tage im Amt als Bundeskanzlerin. Manche können sich ein Leben ohne Angela Merkel gar nicht vorstellen. Wie geht's Ihnen da?
Ja, ich habe zum Glück noch Willy Brandt kennengelernt und auch die Zeit von Helmut Kohl erlebt. Ich muss sagen, Chapeau erstmal für diese Leistung von der Bundeskanzlerin. Und ich, bei vielem, was man auch kritisieren kann, bin ich sehr froh, dass wir diese besondere Kanzlerin an der Spitze unserer Regierung haben, in einer Zeit, wo die Welt immer verrückter wird und wo es immer mehr Despoten gibt und wo wir diesen, ich sage das mal, bösen Clown haben in Amerika als sogenannten Präsidenten der USA, den ich für eine große Bedrohung des Weltfriedens halte.
Naja, wir wissen natürlich, aber es ist ihre letzte Amtszeit, das hat sie angekündigt und ich nehme mal an, dabei wird sie auch bleiben.
Das hat sie angekündigt, die wird sie da auch beim Wort nehmen wollen, das hat sie ja klar gesagt. Wir wissen aber aus jüngster Vergangenheit, dass das nicht immer zählt, wenn ich an eine AKK denke, die ja geschworen hat, kein Ministeramt zu übernehmen. Und gerade in der Frage hoffe ich sehr, dass das keine Machtüberlegung ist seitens der Bundeskanzlerin, dass sozusagen der Verteidigungsposten nur eine Zwischenstation ist für AKK auf dem Weg als Nachfolgerin von Bundeskanzlerin Merkel. Das würde auch dieser Riesenmammutaufgabe der Bundeswehr nicht gerecht werden.
Gut, Sie sagen also, es kann sich immer noch etwas ergeben, auch etwas, das nicht angekündigt war. Ja. Erstmal, verstehe. Ja, in Polen wird heute an den Beginn des Warschauer Aufstands von vor 75 Jahren erinnert. Das war ein Aufstand gegen die Besatzer, gegen die Nationalsozialisten 1944. Die Nazis haben ihn brutal niedergeschlagen. Zehntausende wurden ermordet. Halb Warschau damals zerstört auf direkten Befehl Hitlers. Über diesen Aufstand wird jetzt diskutiert. Die einen sagen, der war sinnlos. Man hätte damals wissen müssen, dass die Nazis ebenso brutal vorgehen würden. Und die anderen sagen, nein, dieser Aufstand war symbolisch sehr wichtig. Es gibt noch ein paar andere Debatten, die da auch geführt werden. Zum Beispiel auch die Frage, müssten die Deutschen eigentlich heute Reparationszahlungen leisten an Polen? Der deutsche Außenminister Heiko Maas ist in Warschau, stellt sich ja immer wieder der historischen Verantwortung. Hier zu Gast in dieser Stunde der Generalsekretär des Deutschen Musikrates, Christian Höppner. Herr Höppner, ist es gut, dass Heiko Maas jetzt in Warschau ist und Präsenz zeigt?
Ja, Frau Schäfer, absolut. Es ist ein großes Geschenk, dass er hinkommen durfte, dass er eingeladen wurde, dass er dort Präsenz gezeigt und wie er Präsenz gezeigt hat, was er gesagt hat. Ich kann ja nur jedes Wort unterstreichen, denn es geht unserer Tage in unserer Gesellschaft zu sehr verloren, dass wir wie auch die nachfolgenden Generationen eine Verantwortung tragen. Stellt sich ja jetzt nicht in dem Sinne die Schuldfrage, sondern wirklich die Verantwortungsfrage. Die werden wir niemals ablegen können. Und das hat Heiko Maas sehr deutlich gemacht. Ich finde diese Diskussion, ob das nun, die Sie eben angesprochen haben, die jetzt hier wieder losgebrochen ist.
Sie meinen die Reparationszahlung?
Nein, ich meine die Frage, ob das
wie der Aufstand bewertet wird.
Genau, wie der Aufstand bewertet wird. Das können vielleicht Historiker führen, das finde ich aber für unsere Gesellschaft vollkommen irrelevant, weil dieser Aufstand hat stattgefunden und das ist ein unglaubliches Zeichen von zivilgesellschaftlichem Ungehorsam, von Widerstand, wo wir uns, finde ich, nur eine Scheibe von abschneiden können. Insofern, mir geht es eher darum, auf die Reparationszahlung kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, aber das Wichtigste finde ich, dass wir dieses Erinnern und dieses damit verbundene auch Verantwortung tragen für nachfolgende Generationen, dass wir das noch viel stärker der jüngeren Generation vermitteln. Es gibt ja einige Programme, es gibt Begegnungsprogramme und so weiter. Das sind aber alles nur Tropfen auf den heißen Stein angesichts der Dimension dessen, was da passiert ist und auch angesichts dessen, vor welchen Herausforderungen wir heute stehen, wenn ich an den Zerfall der Europäischen Union denke, wenn ich auch daran denke, nicht nur an die Reparationsforderungen, sondern auch das, was jetzt an gesellschaftlichen Umbrüchen in Ungarn oder in Polen zum Beispiel passiert, die ja durchaus diskussionswürdig, kritikwürdig sind, dann ist es umso wichtiger, dass wir an dem Punkt wirklich ein breites Bewusstsein schaffen. Der Maas hat ja auch von der Bewusstseinsfrage gesprochen. Das muss aber wirklich in den Schulen und auch vor allen Dingen in Begegnungsprogrammen, auch auf dem kulturellen Gebiet, viel stärker ausgebaut werden.
In der Tat ist ja die Frage, wie stehen wir heute da oder wie begegnen wir uns, die Deutschen und die Polen? Polen wünscht sich einiges von der Bundesregierung. Zurückhaltung zum Beispiel, wenn es um Kritik geht am Abbau des Rechtsstaates. Man wünscht sich ein Verständnis auch für das Nein in Sachen Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Mittelmeerraum. Man wünscht sich Solidarität von den Deutschen, wenn es um Geld geht, von der EU in Sachen also Wirtschaftsaufbau. Das ist ja eine Gratwanderung. Also einerseits zu sagen, klar, diese Wünsche nehmen wir ernst, wir respektieren sie. Gleichzeitig muss gewisse Kritik natürlich zum Beispiel am Abbau des Rechtsstaats auch möglich sein, oder?
Genau, und das schließt sich ja auch nicht aus. Wenn es auf der Basis von gegenseitiger Wertschätzung, vor allen Dingen von Verstehen der Position des anderen, das ist etwas, was ich oft als unterentwickelt empfinde in der politischen Diskussion, zumindest auch ein Verständnis für die Gegenposition aufzubauen, dann finde ich, muss, und das können wir uns auch nicht verbieten lassen, die Kritik an dem, was da jetzt am Umbau des Justizsystems zum Beispiel in Polen passiert, da ist ja die Europäische Union, die EU-Kommission zum Glück auch auf dem Plan, um zu sagen, so geht das nicht weiter. Aber ich finde, die Kritik an dessen, das rüttelt ja an den gemeinsamen Werten, die Europäische Union hat, das darf man sich nicht verbieten lassen. Die Reparationszahlungen hingegen, die sind ja in der Argumentation der Bundesregierung juristisch abgeschlossen. So wird das immer verkündet. Ich kann das nicht beurteilen. Ich finde nur, wir sollten hier auch, das ist wirklich eine Gratwanderung, weil die Verantwortung natürlich tragen wir nach wie vor. Und da ist über die Diplomatie hinaus wirklich die gesamte Bundesregierung gefordert. Und da ist auch die Frage, da habe ich aber noch keine Antwort drauf, wie wir als Zivilgesellschaft an der Stelle werben für die Gegenposition noch stärker eintreten können.
Also es gibt ja manche, die sagen, man könnte symbolisch etwas tun. Zum Beispiel gibt es dieses Projekt, dass man in Warschau das sogenannte Sächsische Palais aus dem 18. Jahrhundert wieder aufbauen will und dass das auch mit deutschem Geld passieren könnte. Wäre das eine gute Geste?
Auf jeden Fall. Das sind wunderbare Beispiele. Genauso wie die Stärkung auch des sogenannten Weimarer Dreiecks, Polen, Frankreich, Deutschland. Das ist mir noch viel zu wenig im Bewusstsein verankert. Und auch hier wiederum könnte auf kulturellem Gebiet noch mehr passieren. Wir haben ja als Deutscher Musikrat Erfahrung mit dem Warschauer Herbst seit 2000, der sich auf die zeitgenössische Musik bezieht. Allein, das ist ja nur ein ganz kleines Spektrum, aber allein, was ich da erlebt habe an Begegnungen von Jugendlichen, von Profimusikern und was sich da künstlerisch getan hat, das ist wirklich beglückend. Das ist nur ein zu kleiner Slot. Wir müssen das größer denken.
Gut, aber ich verstehe. Sie sagen, auf Begegnung sollte gesetzt werden und auf gegenseitigen Respekt.
Ja.
Ein großes Thema dieser Tage, dieser Zeit sind unsere Bäume, ist der Wald. Als ich heute früh hier zum Sender kam, ging ich durch den Volkspark, kommt von der U-Bahn-Station und da gibt es eine Trauerweide an einem Teich, Herr Höppner. Es gab eine, denn sie ist umgeknickt gestern im großen Sturm und es ist schon die zweite jetzt letztes Jahr. Die andere ist letztes Jahr schon weggenommen worden. Das ist mir richtig ins Herz gefallen und wieder so schade, ein wunderschöner Baum. Kennen Sie das?
Das
so ein Gefühl?
Das kann ich so gut verstehen. Ich habe ein Lieblingsbaum, der ist leider ein bisschen weit entfernt im Kloster, auf dem großen Gelände von Kloster Eberbach. Und es ist auch nur dieser eine Baum, aber ich kann nicht vorbeigehen. Ich bin bei dem, ich halte mich da minutenlang auf, rede mit dem, fasse ihn an, vertraue ihm meine Sorgen an und.
Und antwortet er?
Ja, klar. Er gibt mir, also nicht in dem Sinne, dass er spricht, aber letztendlich gibt er mir Botschaften, er gibt mir vor allen Dingen Energie und Kraft. Das ist unglaublich.
Ja, also keine Frage. Wir haben eine Beziehung zu Bäumen und um die Bäume steht es nicht gut, insgesamt um den Wald nicht. Diese Trauerweide hier ist ein Stadtbaum. Die Agrarministerin Julia Klöckner will sich jetzt vor allem um die Bäume im Wald kümmern. Und zwar will sie im September einen nationalen Waldgipfel einberufen. Und heute folgt sie schon einer Einladung der sächsischen Landesregierung. In Moritzburg treffen sich Vertreter von CDU und CSU, um über Vorschläge für einen Masterplan zur Waldrettung zu beraten. Ein paar Einzelheiten hier von Vera Wolfskamp.
Den Wald zu retten, sieht Klöckner als Generationenaufgabe an. Dabei gehe es nicht nur ums Aufforsten, sondern auch darum, die Wälder an den Klimawandel anzupassen. Das könnte in den kommenden Jahren rund 1,5 Milliarden Euro kosten. Laut Bundesagrarministerium sind dabei nicht nur öffentliche Gelder, sondern auch private Mittel der Waldbesitzer und Forschungsausgaben gefragt. Auch die Grünen sind überzeugt, dass kleine Schritte nicht reichen. Der Wald könne die Folgen der Klimakrise mitbewältigen, so Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Zum Beispiel, indem die Bäume CO2 speichern. Deshalb müsse die Politik dafür sorgen, dass es nicht nur Nutzwald gibt. Ein bestimmter Anteil sollte der Natur überlassen sein, ohne menschliche Eingriffe.
Ja, so eine Art Urwald könnte da also dann entstehen. Das fordern die Grünen. Herr Höppner, werden solche Maßnahmen unsere Wälder retten?
Das wäre der Blick in die Glaskugel. Ich habe so ein bisschen Sorge, so gut wie der Schritt ist, dass das jetzt passiert alles, dass es schon zu spät ist, beziehungsweise dass es auch zu langsam passiert und dass es zu wenig verbunden passiert mit dem. Es geht ja auch um CO2-Reduzierung. Es geht ja nicht nur darum, jetzt einen besseren CO2-Speicher hier aufzubauen. Insofern ist uns, glaube ich, die Dramatik noch nicht bewusst. Ich bin froh, dass Julia Klöckner das jetzt angegangen ist, aber der Wald ist ja nicht nur Sehnsuchtsort, Heilmittel und Wirtschaftsraum, sondern er ist auch Lebensgrundlage für Biodiversität und auch für unsere kulturelle Vielfalt. Nirgendwo ist ja der Wald so verankert wie gerade auch in den Künsten der vergangenen Jahrhunderte.
Mhm. Gerade in der deutschen Kunst. Ne?
Genau. Also, und ich habe ein bisschen Sorge, dass wir das wieder zu sehr unter dem Nützlichkeitsaspekt sehen. Also das, was von den Grünen gefordert wird, mit dem den Wald zu lassen, wie er ist, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Es gibt manchmal noch Flecken in Deutschland, wo wir eben noch nicht die Spargelwälder, so nenne ich sie immer, also diese reinen Nutzwälder sehen, sondern wo der Wald wirklich nochmal in seiner Gesamtheit ein unglaublich reizvolles und interessantes und wichtiges Biotop bildet für uns.
Ja. Gerade die Monokulturen sind ja jetzt besonders gefährdet, aber insgesamt gibt es eben Zahlen. 2018 sind bundesweit mehr als 100.000 Hektar Wald von Stürmen, Dürren und Schädlingen geschädigt worden. Das sind viele und es ist auch gut, wenn tatsächlich jetzt in Deutschland was getan wird, erste Schritte von Julia Klöckner auch eingeleitet werden. Aber wenn wir jetzt mal so global gucken, wir hatten es vorhin auch in den Nachrichten gehört, die Waldbrände zum Beispiel in Russland, da sind 3 Millionen Hektar Wald jetzt verbrannt. Das ist ungefähr die Größe von Belgien.
Unglaublich.
Ja. Also insofern trotzdem, vielleicht zählt trotzdem jeder Baum, den wir hier pflanzen können in unserer Umgebung und den wir schützen und peppeln.
Absolut. Ich bin da ganz bei Martin Luther mit seinem berühmten Zitat dazu. Aber natürlich ist Politik auch aufgefordert, es national stärker zu forcieren, aber auch im europäischen Kontext höhere Priorität einzuräumen. Was sich international machen lässt, das sieht ja nicht so gut aus im Moment. Aber trotzdem, es gibt keine andere Möglichkeit. Der Wald ist unsere Lebensressource per se.
Wir gucken nach Leipzig. Da haben Rechte und auch Teile der konservativen CDU gegen zwei Kitas gehetzt. Warum? Weil diese Kitas den Essensplan umgestellt haben, aus Rücksicht auf muslimische Kinder. Das Schweinefleisch wurde vom Essensplan gestrichen. Hier im Studio zu Gast Christian Höppner, der Generalsekretär des Deutschen Musikrates, aber uns jetzt auch zugeschaltet Bastian Brandau, mein Kollege, Korrespondent in Dresden. Hallo, Herr Brandau.
Hallo.
Ja, also diese Sache um die Kitas und den Speiseplan schlägt höhere Wellen. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hat sich geäußert jetzt, der ja auch Präsident des Deutschen Städtetags ist. Er sei sprachlos, hat er auf Facebook geschrieben und auch im Spiegel. Er vermisst eine gesellschaftliche Reaktion. Wir hören ihn mal, beziehungsweise wir haben das sozusagen eingesprochen, was er jetzt auch im Spiegel veröffentlicht hat.
Durch unsere Gesellschaft ist kein Ruck der moralischen Entrüstung gegangen, sondern die Gaulands, Weidels und Höckes dreschen verbal weiter auf Schwächere ein. Und ihre Saat geht auf. 2019 werden Kindergärten bedroht, weil sie den Speiseplan so verändern, wie es nicht in ein kleingeistiges Weltbild passt. Wir dürfen nicht wegschauen, nicht wegschweigen, uns nicht wegducken. Die Freiheit, die Gleichheit und die Empathie sind auch in unserem Land in Gefahr.
Das schreibt also Burkhard Jung, Oberbürgermeister von Leipzig, Herr Höppner. Er endet da in diesem Appell mit den zwei Worten: Seid wachsam. Muss man so wachsam sein?
Man muss so wachsam sein, wir müssen noch wachsamer werden. Und ich gebe Ihnen an dem einen Punkt recht, Burkhard Jung, dass das Schweigen wirklich schon brüllend zu hören ist sozusagen zu diesem Thema. Das ist mir auch unverständlich. Wir werden auch in unserem Verband über dieses Thema nochmal reden, wie wir uns dazu positionieren. Also, dass wir uns dazu positionieren, wie, ist, glaube ich, gar keine Frage. Bei dem, was da losgebrochen wird, das ist ja nicht nur das, was verbal jetzt von Gauland und Weidel und Höckes hier dieser Welt kommt, sondern da sind ja sogar Morddrohungen eingegangen. Und der Hass, der dabei unterwegs ist, Da können wir gar nicht laut genug Stopp sagen. Und das werden wir auch noch weiterhin tun müssen. An dem einen Punkt bin ich allerdings nicht bei Burkhard Jung und auch bei der Kita, die das ja inzwischen zurückgenommen hat. Ich finde, es ist das falsche Signal, irgendeine Speise aus Rücksicht von anderen religiösen Glaubensgemeinschaften innerhalb der Kita-Besetzung zu streichen. Ich finde, jedes Kind soll seine Möglichkeit haben, das, was zu seiner kulturellen Gewohnheit und zu seinen religiösen Gewohnheiten gehört, das soll es auch auf dem Speiseplan der Kita wiederfinden. Also ich finde es gar nicht kritikwürdig, ich sage bloß einfach, das Signal fand ich jetzt das falsche Signal.
Bastian Brandau in Dresden, haben die Kitas tatsächlich in dieser Weise reagiert, dass sie gesagt haben, wir nehmen das zurück?
Genau, die Kita-Leitung hat das mehreren Medien gegenüber bestätigt, dass man jetzt erstmal diese Entscheidung rückgängig macht und jetzt beginnt sowieso hier die Schließzeit Mitte August. Im neuen Kindergartenjahr werde man das dann eben nochmal mit den Eltern neu diskutieren. Wobei das Ganze ging ja auch nicht von Elternprotesten hier aus, was es ja durchaus auch mal gegeben hat, dass Eltern sowas an die Presse lancieren, sondern 2 Wochen wohl, nachdem das eben entschieden wurde, gab es diese Berichterstattung in der Bild. Und es ist ja auch klar, dass viele Kitas in Deutschland, oder es ist jetzt auch in der Diskussion nochmal klar geworden, dass viele Kitas in Deutschland gar kein Schweinefleisch mehr anbieten. Das ist deren eigene Entscheidung. Da gibt es ja unterschiedliche Gründe auch für bis zu eben Ernährungsempfehlungen. Ja, und was wir hier gesehen haben, ist eben diese Masche, dieses Thema soweit aufzublasen, dass das eben zu diesen Drohungen gegen die Kita geführt hat.
Und jetzt sagt Burkhard Jung eben, seid wachsam. Er sagt, wir müssen uns mehr moralisch empören über diese Drohungen, die jetzt da eingegangen sind. Wie sehr wird sich denn in Leipzig empört im Moment?
Ja, das ist so in der Gesamtheit schwer abzubilden, aber wenn man sich einfach mal diesen Facebook-Post anguckt, dann sind eben die Reaktionen ganz überwiegend positiv auf diese Äußerungen von Burkhard Jung. Da gibt es viel Dank, zumindest bei dem, was eben in meinem Algorithmus nach oben gespült wurde, gibt es viel Dank für die klaren Worte, eben Empörung über diese Drohungen, die da eingegangen sind. Das mischt sich mit Stolz auf den Oberbürgermeister, aber es gibt eben auch dort wiederum tatsächlich diese Auseinandersetzung um dieses Kita-Thema, das eben zeigt, dass diese Essenssituation vielen Menschen eben ein Anliegen ist. Ansonsten sind mir politische Reaktionen bisher nicht wirklich bekannt. Die SPD steht da sicher hinter ihrem Oberbürgermeister, ähnlich die Grünen und die Linken. Die AfD schweigt das Thema jetzt aus, was sie irgendwie selbst mitlanciert hat. Genau wie die ja auch von Jung angegriffene CDU. Auch die CDU hier in Sachsen hat ja fälschlicherweise von einem Verbot gesprochen, das getwittert, dieses kritisiert und genau dieses, wie Burkhard Jung es nennt, Hochstilisieren der Essensauswahl in einer Kita zum Untergang unserer Kultur, das hatte Jung ja eben als unverantwortlich bezeichnet. Ja, und dafür erhält er zumindest hier unter seinem Facebook-Post ganz überwiegend Zustimmung.
Mhm. Herr Höppner, gestern war Gabor Steingart, der Journalist, hier zu Gast, da wo Sie jetzt sitzen. Und er hat die tiefe Polarisierung der Gesellschaft beklagt. Da fiel sogar im Laufe des Gesprächs das Wort möglicher Bürgerkrieg. Spiegelt sich hier tatsächlich eine tiefe Polarisierung auch?
Ja, wir sind auf dem Weg. Das wäre ja vor 15, 20 Jahren undenkbar gewesen, dass so ein Thema in dieser Weise eine Spaltung der Gesellschaft auch aufzeigt und so viel Hass produziert. Wir sind in einer Eskalationsspirale in der öffentlichen Kommunikation, aber zum Teil auch in der bilateralen Kommunikation noch nicht so stark, aber die öffentliche Kommunikation, vor allen Dingen eben dann, wenn es möglich ist, das anonym zu machen, die hat ein Maß erreicht, wo ich auch die Befürchtung von Gabor Steingart teile.
Und Herr Brandau, das alles passiert in Leipzig im Moment, in einer Stadt, die in Sachsen eigentlich sich ja als weltoffener, als toleranter darstellen möchte als andere Städte in Sachsen. Ist Leipzig das dann doch nicht?
Ja, Leipzig ist anders als Dresden und Chemnitz, das ist vielleicht erstmal eine Banalität, aber wenn es um dieses weltoffen und tolerant geht, dann muss man eben sagen, es gibt da diese Tradition ja im Prinzip jahrhundertelang als Messestadt, es hat da immer mehr Austausch gegeben, auch zu DDR-Zeiten und was entscheidend ist für die heutige Situation, warum Leipzig anders ist, nach der Wende hat sich dort die Zivilgesellschaft viel stärker entwickelt, ein Beispiel zum Beispiel hat sich Legida sehr schnell wieder aufgelöst, weil dort einfach immer mehr Gegendemonstranten auf der Straße waren als Legida-Demonstranten und anders als in Dresden, wo Pegida nach wie vor im Kreis läuft. Und ein Unterschied ist sicher, dass eben an der Spitze der Stadt Leipzig mit Burkhard Jung jetzt ein Politiker steht, ja auch schon seit längerem, aber der einfach klare Kante zeigt und das auch in der Vergangenheit getan hat, etwa bei diesen Demonstrationen gegen Legida oder bei anderen Demonstrationen immer mitgelaufen ist und zuletzt sagte eben, als er Präsident des Deutschen Städtetages wurde, Nazis werde ich auch immer Nazis nennen, also da sehr klare Kante zeigt. Aber dennoch muss man sagen, auch in Leipzig hat die AfD rund 15% der Stimmen geholt bei den Kommunalwahlen. Es gibt gerade im Umkreis, im Landkreis Leipzig auch gut organisierte extreme Rechte. Das mischt sich und genau diese Kreise versuchen zu provozieren, auch vor Ort den Diskurs zu dominieren. Und das führt dann eben zu diesen Drohbriefen. Genau, aber wenn Sie vorhin auf die Empörung nochmal eingegangen sind, was in Leipzig immer ein Thema ist, zumindest im öffentlichen Diskurs oder bei Demonstrationen, da empören sich eben mehr Leute gegen die Rechten. Da müssen die Rechten immer mit einer stärkeren Gegenwehr rechnen als anderswo in Sachsen.
Bastian Brandau, vielen Dank nach Dresden. Und Christian Höppner, Sie haben eingangs gesagt bei diesem Gespräch, Sie vom Deutschen Musikrat, Sie werden was tun. Sie werden sich überlegen, wie Sie reagieren können, wenn so eine Stimmung jetzt ja, sich zeigt in dieser Form.
Ja, das geht über unsere Social-Media-Arbeit, dass wir einfach natürlich auch da Position beziehen werden. Und wir werden es auch nochmal sehr kurzfristig jetzt mit dem entsprechenden Landesmusikrat kommunizieren und fragen, wie können wir da Haltung zeigen an der Stelle. Das, unser Motto ist ja für unsere diesjährige Mitgliederversammlung Musik machen, Haltung zeigen. Ganz bewusst vor dem Hintergrund der Radikalisierung der politischen Auseinandersetzung, auch der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung und vor der Instrumentalisierung. Das ist ja hier ein ganz klarer Fakt von Instrumentalisierung. Immer bei jeder Kita, wo die Eltern sagen, wir wollen das aus gesundheitlichen, ernährungstechnischen Aspekten heraus verändern, das ist ja was ganz anderes. Aber hier wird bewusst politisch instrumentalisiert und dagegen werden wir auch die Stimme erheben.
Der Paritätische Gesamtverband hat heute Vormittag eine Studie vorgelegt, die besagt, arme Kinder werden immer ärmer. Die Einkommensungleichheit von Familien in Deutschland wächst. Die ärmsten 10% der Paarhaushalte mit einem Kind geben im Schnitt nur 364 Euro im Monat für ihr Kind aus und die reichsten 10% dagegen 1200 Euro im Monat im Schnitt. Herr Höppner, was passiert, wenn sich diese Schere weiter öffnet?
Wir werden eine immer stärkere Verarmung, geistige Verarmung in unserer Gesellschaft erleben. Ich gehe sogar so weit, dass wenn wir in dem Maße kulturelle Bildung Kindern in ihrer Prägungsphase vorenthalten, wir sogar unsere Demokratie gefährden. Je weniger ich weiß von dieser Welt, je weniger ich selber auch persönlich erfahren kann über das eigene Tun. Und da sind die Künste insgesamt, die Musik insbesondere natürlich genau die Brücke, um diese Erfahrung zu machen. Je weniger wir das ermöglichen, desto stärker wird diese Entwicklung, die wir haben, die davon mitbestimmt ist, von dieser Schere zwischen Arm und Reich, desto stärker wird diese Entwicklung sich fortsetzen. Das macht mir große Sorge.
Jetzt würde die Familienministerin Frau Giffey wahrscheinlich antworten, ja, das wissen wir, das haben wir im Blick. Deswegen haben wir das starke Familiengesetz erarbeitet. Ab heute gibt es mehr Geld für Bildung und Teilhabe. Zum Beispiel für Kinder in Hartz-IV-Familien und Geringverdiener werden statt 100 Euro 150 Euro pro Schuljahr bezahlt, um zum Beispiel Schulranzenhefte oder Lernsoftware anzuschaffen. Hilft das?
Ja, das sind die berühmten Tropfen auf den heißen Stein. Natürlich ist es gut, dass wir dieses gute Kita-Gesetz haben, aber wir verlieren, finde ich, in der gesellschaftlichen Diskussion darüber den Blick darauf, dass wir ja seit Jahrzehnten eine Rückentwicklung haben an der Teilhabemöglichkeit von Kindern und Jugendlichen. Das ist nicht nur ein Problem von Arm und Reich, aber natürlich auch. Das geht so ein bisschen aus dem Blickfeld verloren. Ich will das nur am Beispiel auch an Zahlen festmachen. Wenn wir in die Grundschule reingucken, dann haben wir da bis zu 80% Unterrichtsausfall, bzw. fachfremd erteilt in der Grundschule, was den Musikunterricht anbetrifft. Und in den anderen künstlerischen Fächern ist es noch viel stärker vertreten. Das heißt, wir bauen kulturelle Teilhabe immer stärker zurück für alle. Und die, die es sich leisten können, können es tun. Es ist für die viertstärkste Industrienation, die wir immer noch sind in der Welt, ist es wirklich ein beispielloses Armutszeugnis. Und deshalb greift mir das einfach zu kurz. Alle feiern sich jetzt und sagen, jetzt wird ja die Bezeichnung, dass das Freizeit ist. Nein, Musikschule und Kunstschule und Sport und so weiter, das sind keine Freizeitaktivitäten. Die sind Grundbausteine für die Menschwerdung von Kindern und Jugendlichen. Die sind, müssen selbstverständlicher, verpflichtender Bestandteil sein an den Orten, wo wir erreichen. Und das ist die Kindertagesstätte, das sind die Schulen und das sind natürlich auch die außerschulischen Einrichtungen, wie Musikschule zum Beispiel. Sportvereine, auch die Vereine im ländlichen Raum, die eine ganz große Arbeit leisten an der Stelle. Und da haben wir ganz viele Lippenbekenntnisse, hier und da auch kleine Verbesserungen, aber es fehlt der große Wurf. Und wir werden als Deutscher Musikrat jetzt im Oktober eine Studie, die wir gemeinsam mit den Landesmusikräten und der Bertelsmann Stiftung vorstellen, um dieses bis zu 80% wirklich einmal zu belegen. Was passiert eigentlich? Wir brauchen brauchen leider in Deutschland immer erst alle möglichen Studien und Erkenntnisse und Zahlen, bis sich vielleicht was bewegt. Ja. Das steht in einem unglaublichen Kontrast zu den Lippenbekenntnissen, die wir haben, über die Bedeutung dessen, aber es spiegelt sich halt nicht in der Realität wieder.
Mhm. Und manchmal braucht man ja auch Studien für Dinge, die eigentlich auf der Hand liegen, wo man denkt, ja, na gut, das kann man auch sehen, ohne dass man eine Studie schreibt. Der Zuschuss, der monatliche Zuschuss für Sportvereine oder Musikschulen soll jetzt von 10 auf 15 Euro steigen. Ist auch jetzt im Starke Familiengesetz so verankert, von 10 auf 15 Euro monatlich, also ein Zuschuss, der da um 5 Euro steigt, klingt auch erstmal wenig, aber ich nehme an, auch da sagen Sie, gut, besser 5 Euro mehr, als diese 5 Euro nicht zu haben.
Ja, aber ich scheue mich, das jetzt wirklich zu loben. Klar, es ist besser, wenn man die Realität anguckt, dann werden sie für dieses Geld nicht viel anfangen können. Und wenn man dann noch den bürokratischen Aufwand bedenkt, der soll zwar jetzt reduziert sein, ich kenne das neue System noch nicht, das sind aber alles die falschen Signale. Wir brauchen wirklich viel stärker die Unterstützung der Universitäten, der Hochschulen, um viel stärker in die Ausbildungsgänge zu investieren. Es ist ein Wahnsinn, dass wir jetzt mit Quereinsteigern und Seiteneinsteigern auch in den anderen Disziplinen, es betrifft ja nicht nur die kulturellen Fächer, versuchen, Löcher zu stopfen. Und wir treiben hier eine gnadenlose Deprofessionalisierung von ganz bewusst differenzierten Ausbildungsgängen an den Universitäten und Hochschulen. Hier brauchen wir die Rahmensetzung der Politik, dass sie die entsprechenden Mittel auch zur Verfügung stellt. Das sind natürlich Prozesse, die jetzt lange dauern, weil die Länderkulturpolitik über Jahrzehnte geschlafen hat und diesen durch die Geburtenrate vorhersehbare Bevölkerungsentwicklung, zumindest für die, die
schon hier waren
voraussehen kann. Gut, geschenkt, das ist jetzt so. Aber das zu versuchen, mit allen möglichen Pflästerchen auf dieser an sich eitrigen Wunde von Bildungs- und Kulturpolitik zu flicken, das geht überhaupt nicht.
Verstehe. Und wenn der Wohlfahrtsverband jetzt fordert, Kindergrundsicherung, Rechtsanspruch auf Teilhabe im Kinder- und Jugendhilfegesetz, dann nehme ich an, das hilft uns auch nicht von heute auf morgen.
Nein, das bedient eigentlich immer wieder diese Flickschusterei. Also ich finde, diese Überlegungen sind alle Flickschusterei. Ich will sie nicht kritisieren, weil sie vielleicht partiell tatsächlich ein bisschen helfen können, aber wir müssen endlich eine Trendwende hinbekommen, wenn das Zeitfenster ist jetzt noch dafür da und nicht, wenn es vielleicht nochmal wirtschaftlich schlechter geht.
Heute ist der 200. Geburtstag von Herman Melville. Das ist der Mann, der Moby Dick geschrieben hat. Und das bringt uns zu der Frage, inwiefern sind große Romane eigentlich immer Spiegel ihrer Zeit, aber auch Spiegel für Themen und Motive, die über die Zeit hinausweisen. Christian Höppner hier zu Gast, Cellist, Dirigent, Generalsekretär des Deutschen Musikrates, also ein Experte für Musik, aber letztlich auch jemand, der gerne liest. Stimmt's?
Ja.
Sie nicken, das können die Hörer nicht hören. Bevor wir über Moby Dick sprechen, kurz von Antje Passenheim ein paar, Erinnerungen an dieses Buch.
Wahl, da bläst er und raubt einem Besessenen die Kontrolle über sich. Captain Ahab. Seit er im Kampf mit dem legendären weißen Wal sein Bein verloren hat, erfüllt nur noch Hass sein Herz und der Wunsch, Moby Dick zu töten. Der selbstherrliche Kapitän vergisst dabei alles und führt in blinder Wut seine gesamte Mannschaft in den Tod. Der bildreiche Roman von Moby Dick ist der bekannteste von Herman Melville. Das war nicht immer so. Als die Abenteuergeschichte 1851 erscheint, beginnt für den erfolgsverwöhnten Schriftsteller eine Durststrecke.
Moby Dick was a flop when it was published.
Moby Dick war erstmal ein Flop, weiß Cyrus Patel, Literaturprofessor an der New York University. Die Geschichte über Gier und Ausbeutung, über die Überheblichkeit und gleichzeitig Machtlosigkeit des Menschen gegen die Natur, sie trifft noch nicht den Nerv ihrer Zeit. Das kommt erst in den 1920er Jahren, weiß Literaturexperte Patel. Wenn Sie amerikanische Leser nach einem der bekanntesten Romane dieses Landes fragen, werden die meisten Ihnen antworten, Moby Dick, obwohl die wenigsten das Buch ganz gelesen haben.
Ja, wir beide geben auch offen zu, wir haben es nicht ganz gelesen. Dennoch ist es interessant, dass so ein Buch eben geschrieben wird und dass es dann lange braucht, bis es tatsächlich wahrgenommen wird und dass es da eben um diesen weißen Wal geht. So ein weißer Wal ist ja ein Symbol. Also D.H. Lawrence hat gesagt, natürlich ist dieser Wal ein Symbol, doch wofür? Ich glaube nicht, dass Melville selbst es genau gewusst hat. Und das ist das Beste daran. Das ist ganz schön, ne? Diese Symbolik.
Absolut, das finde ich schön. Man wird ja, es ist im Grunde ein politischer Roman und trotzdem wird man nichts direkt darüber finden. Und ich hatte auch jetzt, als ich gehört habe, dass das Thema rankommt heute, gedacht, naja, alte weiße Männer kommen mir auch in den Sinn an der Stelle. Und ich denke, wie aktuell ist eigentlich die Geschichte, die wir da hören, gerade jetzt, heute, in unserem Land, aber auch, wenn ich es europaweit gucke, so nach dem Motto, wer Hass sät, wird Feuer ernten. So kommt mir das gerade vor, das nochmal in diesem Roman gespiegelt zu bekommen.
Mhm. Welches ist denn der Klassiker, den Sie lesen, wiederlesen, an dem Sie sich abarbeiten? Gibt es so ein Buch?
Ja, das ist die Bibel.
Ah, das ist interessant.
Und zwar ganz stark in den Kontexten mit der Musik von Johann Sebastian Bach. Ich bin ja seit dem 8. Lebensjahr groß geworden und in unserer Kantorei gab es jeden Sonntag die entsprechende Bach-Kantate und ich habe als Continuo-Cellist fast alle Passionen und Kantaten spielen können. Habe viele, viele Jahre, im Grunde genommen zu lang, die Botschaften rein emotional über die Musik inhaliert und zu wenig meinen Kopf dafür eingesetzt. Und das ist absolut spannende Zeitreise, weil sich Literatur und Musik immer wieder verbinden miteinander.
Verstehe. Die Bibel aber so durchzulesen, ist ja ein ziemlich schwieriges Unterfangen, weil das ja letztendlich auch vom Text her nicht so leicht zu lesen ist.
Nein, also ich lese sie auch nicht durch, sondern
Sie arbeiten sich dran ab.
Ich arbeite mich an einzelnen, bezogen immer auf die Kantaten oder auch auf den Passionstext, gehe ich daran, manchmal sogar auch nur auf einzelne Arien, dass ich mir Bezüge raussuche. Insofern ist das kein Kontinuum, sondern, wenn Sie wollen, ein schönes Flickwerk.
Also in jedem Fall, wenn Musik und Literatur zusammenkommen, ist es sehr, sehr schön. Allein aber die Literatur kann auch schon an sich und in sich Genuss genug sein. Ne?
Ja, absolut.
Also ich zum Beispiel liebe Theodor Fontane, Effi Briest. Finde ich immer wieder spannend.
Ja, gut, danke für den Tipp, den ich mich mal wieder ransetzen. Kenne ich noch aus der Schule.
Christian Höppner war zu Gast in dieser Stunde. Wir haben die Themen sortiert. Sie sind jetzt ganz schnell gleich unterwegs, wie ich gehört habe, mit dem Radl. Da muss man ein bisschen aufpassen in Berlin, ne? Wenn Sie jetzt von hier nach Berlin-Mitte fahren.
Ja, Frau Schäfer, ich wünsche mir einfach, dass wir eine verbale Abrüstung bekommen, sowohl von Fahrradfahrerinnen und Fahrern als auch von Autofahrern. Ich erlebe eine zunehmende Aggressivität und wir müssen einfach stärker abrüsten. Und ich wünsche mir vom Senat eine schnellere und deutlichere fahrradfreundliche Verkehrspolitik.
Ja, das würde ich mir auch wünschen. Würde ich mich anschließen. Ich hoffe, der Senat hat uns gehört.
Gut.
Und ich danke Ihnen für diese gemeinsam verbrachte Stunde.
Gerne.